Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 106 von Hoffefunk. In einer Woche, in der sich die Gewitterwolken über dem Kraichgau wieder so ein bisschen verdichten und in der das Wort Krise über allem zu schweben scheint. Kevin Vogt musste sich dazu auch schon äußern und hat extra betont, es sei ja keine spielerische Krise, sondern nur eine Ergebniskrise. Jonas, wie schätzt du die Situation jetzt ein nach 4 Pflichtspielniederlagen in Serie?
Ja, also erstmal hallo David, hallo auch von mir an alle unsere ZuhörerInnen, diese Folge. Ich habe gemerkt diese Woche, als ich so ein bisschen angefangen habe, dieses Spiel gegen Mainz 05 zu verarbeiten, dass es mir einfach immer zu schnell geht. Also von den Medien kennt man es ja bereits, dass sie versuchen immer eine Sache extrem ins Positive oder eben extrem ins Negative zu stellen. Aber ich finde, das trifft es momentan nicht so ganz. Weil du musst mal überlegen, vor dieser kleinen, in Anführungszeichen, Krise, so will ich es eigentlich nicht nennen, hatten wir 7 Spiele in Folge keine Niederlage. Da haben sich alle darauf gestürzt, jeder hätte am liebsten eine eigene Doku über Sebastian Hoeneß gedreht, was für ein Erfolgscoach er ist, TSG, wieder auf dem Weg in die Champions League, alles Mögliche, und dann verlierst du mal 3 Spiele in der Bundesliga, dann noch DFB-Pokal dazu und auf einmal bist du wieder der Depp. Ich verstehe, dass es im professionellen Fußballbereich einfach manchmal so ist und gerade auch von den Medien so genutzt wird, einfach um die Auflage zu steigern, aber gerade wir als Fan-Podcast von der TSG sollten uns wirklich darum bemühen, das ein bisschen sachlicher einzuordnen, weil es kann wirklich nicht sein, dass innerhalb von 3-4 Wochen unser so hochgejubelter Trainer auf einmal wieder vom Hof gejagt wird, nur wegen so ein paar Spielen. Also da ist mir das Wort Krise einfach viel, viel zu krass.
Ja, okay. Also wir verstehen, glaube ich, in welche Richtung du denkst. Es ist natürlich schon so, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man auch in unserem eigenen Fanlager auf Social Media mal herumguckt, dann ist die Stimmung nach der Niederlage nicht allzu positiv gewesen. Auch unter der Meldung zum Beispiel, Jonas, du hast es sicherlich auch gelesen, dass jetzt Matze Kaltenbach zum Beispiel den Profitrainerlehrgang bestreitet, hieß es direkt, dass er doch übernehmen soll. Ne? Und solche Geschichten, ich glaube, die Stimmung ist noch nicht ganz im Keller, aber ich stimme dir zu. Ne? Wir stehen auf einem 8. Platz, der letzte Saison noch absolut zufriedenstellend gewesen wäre. Ich erinnere daran, wir sind 11. geworden und haben jetzt auch gerade einen Punkt Rückstand auf den Europa-League-Platz, den der FC Köln überraschenderweise innehat. Ne? Aber so ist mittlerweile einfach unsere Welt, unsere Medienwelt sehr schnelllebig. Aber ne, 4 Pflichtspielniederlagen, das müssen wir, glaube ich, auch ganz klar sagen, sind zu viel. Trotzdem kann man jetzt auch nicht sagen, dass wir uns da gegen Mainz 05 blamiert hätten. Lass uns vielleicht mal ein bisschen näher auf dieses Spiel eingehen. Es war sicherlich kein überdurchschnittliches Bundesligaspiel, das mit Sicherheit nicht. Aber es war ein Bundesligaspiel. Ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt, um es mir nochmal genauer in den Kopf zu rufen, bei dem wir eigentlich in Führung gehen müssen. Jetzt mal unabhängig davon, wie das Ganze ausgeht, ne? Aber die ganze Dramaturgie, die ganzen Chancensituationen sprach am Anfang schon relativ klar für uns.
Ja, nur um das eine nochmal kurz zu korrigieren, wir sind sogar momentan auf Platz 8, ich meine, Leipzig hat sich noch dazwischen gedrängt sogar.
Nee, hey, habe ich ja gesagt, ich meinte nur ein Punkt Rückstand, nicht ein Platz, sondern ein Punkt Rückstand auf den Europa-League-Platz.
Ah, okay, damit hast du recht, natürlich, weil wir sind punktgleich mit Leipzig, aber wir sind sogar Achter. Genau, okay, sind wir auf der gleichen Basis unterwegs. Ja, du hast recht, und das ist ja auch so ein bisschen das, was viele Fans dann auch auf Social Media gesagt haben, dass sie schon wieder zum 3., 4. Mal ein Déjà-vu haben, dass danach bei der Pressekonferenz der Trainer des gegnerischen Teams sagt, waren die schlechtere Mannschaft, die TSG Hoffenheim ist eine fantastische Mannschaft, die den Sieg verdient hätten. Ich meine, das hat der Union Berlin Trainer gesagt, das hat jetzt Bo Svensson gesagt, das hat auch Christian Streich beim DFB-Pokal so ähnlich gesagt. Und schon wieder stehst du mit leeren Händen da. Und ja, das ist einfach ein Problem, was jetzt eigentlich aber auch nur in den letzten vier Spielen davor ist. Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, ich weiß manchmal wirklich so gar nicht wirklich, wenn ich mich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast Fanmeinungen einholen will, wo ich da überhaupt hingehen soll. Weil ich muss dir ehrlich sagen, auf egal sei es drum, ob es Instagram ist, ob es Facebook, ob es Twitter ist, das sind zum größten Teil auch einfach Trolle unterwegs, die einfach immer nur was schreiben, wenn es was Negatives gibt. Und auch als Einzelperson, also jeder weiß jetzt selbst, wenn er sich angesprochen fühlt, warum es so ist und warum nicht, dass man als Einzelperson so twittert oder so kommentiert, als sei man quasi die Bild oder der Kicker und seine eigene dass die Leute es lesen, so nach dem Motto. Und das geht mir da auch ein bisschen auf den Sack, weil das macht einfach keinen guten Eindruck, wenn du einfach direkt nach irgendeiner Niederlage hast du plötzlich auf einmal alles voll mit Sebastian Hoeneß raus wieder oder der Trainer ist kacke. Also was soll denn das? Und wenn 7 Spiele in Folge nicht verloren wird, dann hört man von diesen Accounts überhaupt nichts. Ja, und deswegen, das ist einfach nervig.
Ja, das ist sicherlich kurios, aber etwas, was wir im Fußball so ja schon lange, lange erleben. Egal, ob du jetzt, eigentlich egal bei welchem Verein du guckst, auch wenn du jetzt beim KSC im Stadion rumstehst, hast du das auch extrem, dieses Schwanken zwischen brutaler Ekstase zum Teil und auch direkt alle Spieler beleidigen und dieses Schwanken zwischen Extremen. Und ne, wir haben es ja auch schon mal ausführlich thematisiert, im Moment nach Abpfiff ist das absolut verständlich, aber man könnte sich ja auch mal kurz Zeit nehmen und das Ganze so ein bisschen reflektieren und sollte spätestens dann mit einem Tag Abstand da so ein bisschen analytischer vielleicht aufs Spiel blicken können. Ne, es gibt nämlich immer nicht nur, das Spiel war geil oder das Spiel war scheiße. So ist der Fußball nicht. Es gibt eben Spiele, hat Bo Svensson ja auch gesagt, die sind eigentlich vielleicht eher Spiele Richtung Unentschieden. Ne? Und letztlich gewinnt man dann eben trotzdem 2-0. Das Ergebnis wirkt relativ klar. Aber wir schießen zweimal an die Latte oder köpfen zweimal an die Latte und nutzen unsere Dinger nicht. Letztlich ist Fußball aber natürlich trotzdem ein Sport, bei dem es um Punkte geht.
Ja, zwei Pfostentreffer. Bei der Statistik sind wir übrigens Spitzenreiter in der gesamten Bundesliga. Das war der 14. Aluminiumtreffer, also in der zweiten Halbzeit von Dabur. Das war dann der 14. Rütter in der dritten Minute war der 13. Ja, und so eine Statistik kannst du natürlich so auslegen, dass du natürlich auch eine sehr hohe Frequenz brauchst, was Offensivaktionen angeht, um überhaupt auf so eine hohe Zahl zu kommen. Auf der anderen Seite spricht es natürlich auch dafür, dass wir zum einen natürlich Pech haben, aber zum anderen auch, ja, vielleicht in verschiedenen Momenten nicht ganz so effektiv sind. Aber das ist ja wieder das Kuriose. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, in unserer 7er-Serie, wo wir 7 Spiele in Folge gewonnen und unentschieden gespielt haben, da haben wir darüber geredet, dass wir momentan höchst effektiv sind. Und deswegen will ich jetzt wegen so 3 Bundesliga-Spielen, will ich jetzt nicht komplett alles schlecht reden und sagen, auf einmal sind wir wieder die Uneffektiven. Das macht für mich keinen Sinn.
Das stimmt absolut, genau. Und das muss man auch nochmal einordnen, ne? Wir sind das Team mit den 4. meisten Toren der Liga. 41 Treffer nach 21 Spielen. Sind aber auch nach wie vor, ich habe die Statistik gerade vorliegen, ein überdurchschnittlich effektives Team, das relativ häufig trifft, ne? Da muss man jetzt das Bielefeld-Spiel mal, das Main-Spiel mal ausklammern, ne? Denn wir hatten, ich glaube, 1,33 Expected Goals und ja auch nicht nur statistisch, sondern auch wirklich Chancen. Ne? Du hast Rütters Chance angesprochen, Daburs Pfostentreffer, Bebu, der knapp ans Außennetz schießt. Also in Summe ist das eine Saison, in der wir ziemlich effizient sind, aber ich würde sagen, gegen Mainz war das schon ein Problem, dass wir da nicht mal einen reinmurmeln und dann doch sehr spät in Rückstand geraten gegen eine phasenweise doch recht blasse Mainzer Mannschaft.
Ja, lass es mich so ausdrücken. Mainz 05 hatten dann am Ende zu ihrer eigenen Statistik dazu geschrieben bekommen, dass sie ein 0-0-Spiel hatten. Aber dieses 0-0 hatten sie nicht verdient. Das heißt, danach konnten sich zum Beispiel Huck und Bell nicht zuprosten beim Bier und konnten sich reinen Gewissens sagen, wir haben das zu null heute verdient. Unsere Abwehrleistung war bombastisch. Das konnten sie auf keinen Fall. Aber trotzdem haben sie zu null gespielt und das war natürlich die Basis für ihr Sieg. Und sie sind auch, glaube ich, die zweitbeste Defensive der Liga. Aber da kommt natürlich ein Faktor dazu, der gegen uns erkrankt war und der heißt Jeremy Sanchist. Und ich habe es wirklich vor dem Spiel eigentlich nicht für möglich gehalten, dass eine Dreierabwehr zusammen mit Bell und Huck, die ja jetzt in diesem hochmodernen, schnellen Fußball jetzt auch nicht gerade für Spritzigkeit bekannt sind, dass die es wirklich schaffen, gegen uns zu null zu spielen. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich wirklich an unsere eigene Nase fassen.
Ja, genau. Die drei Chancen habe ich schon angesprochen. Mir fällt gerade noch eine vierte ein. Also, ne, auch an alle Fans, die vielleicht auch zu Recht in gewisser Weise sauer sind nach dieser Niederlagenserie. Mir fällt gerade, wie gesagt, noch eine vierte gute Chance ein nach Flanke von Raum. Angelo Stiller ganz knapp am Pfosten vorbei. Also, genau. Wie gesagt, keine hundertprozentige, aber viermal brannte es doch wirklich lichterloh. Und am Ende ist dann aber Mainz die eiskalte Mannschaft, die auch zu Chancen kam, aber auch hier, und deswegen muss man das rausrechnen, war die beste Chance eine Abseitsstellung von Johnny Burkhardt, der übrigens, Jonas, vielleicht ist das nur mir aufgefallen, vielleicht auch dir oder unseren Zuhörern, extrem abgefeiert wurde. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich der Kommentator schon vorher entschieden hatte, ich kulte heute mal Johnny Burkhardt ab, der kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber ihn da so herauszuheben von allen 22 Spielern auf dem Feld, fand ich doch irgendwie kurios, zumal eben die beste, gefährlichste Aktion abseits war, wenn auch nur 30, 40 Zentimeter.
Mhm. Das mit dem Kommentator ist mir gar nicht wirklich so bewusst aufgefallen, aber mir ist aufgefallen, dass, ich muss natürlich auch sagen, ich habe in meinem Leben nicht viele Johnny Burkhardt-Spiele gesehen, weil wenn die TSG spielt, gucke ich die im Einzelspiel, so oft spielen wir nicht gegen Johnny Burkhardt. Und ansonsten, so viele Mainz-Spiele, die sind einfach nicht attraktiv genug, dass ich mir die jetzt 90 Minuten gönnen würde und Johnny Burkhardt analysiere. Aber mir ist aufgefallen, dass er schon ziemlich, ziemlich stark war. Und jetzt kann ich auch anhand seiner Leistung, jetzt kann ich auch verstehen, wie es dieses Jahr zustande kam, dass er ja schon 7 Tore hat und 3 Vorlagen. Also im Vergleich gerade zur letzter Saison, ist es schon ein gewaltiger Schritt, den er gemacht hat. Auch wenn es eine Abseitsstellung war, Olli Baumann und auch Johnny Burkhardt haben in der Situation nicht gewusst, dass es Abseits wird, weil scheinbar ja unsere Linienrichter eigentlich nur noch bezahlt werden, weil es halt gerade vielleicht so ein Auslaufprogramm ist oder sowas oder aus Solidarität.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des
genau, Jobcenters, genau. Damit die Statistik vielleicht nicht so hoch wird, was Arbeitslosigkeit angeht, aber an sich haben sie wirklich gar keine Aufgabe mehr, weil ich sag's dir ehrlich, wenn ein Johnny Burkhardt 40 Meter vorm Tor noch auf Olli Baumann zurennen muss und danach hebt der Linienrichter enthusiastisch die Fahne und ist sich wohl relativ sicher, dass es Abseits ist, obwohl es natürlich eng war. Und dann müssen, was weiß ich, die Spieler 40 Meter hinterher spurten. Olli Baumann muss, Burkhardt denkt, er hat ein Tor geschossen und so weiter und so fort. Und danach darf erst der Linienrichter mal kurz so seine Meinung abgeben, in dem Wissen, dass es keinen Einfluss darauf haben wird, was der Linienrichter sagt. Das ist doch komplett Banane, oder?
Also die Linienrichter haben schon massiv an Macht verloren. Das ist ein guter Punkt. Und ich stimme auch zu, dass Johnny Burkhardt auf jeden Fall die Anlagen hat. Mhm. Aber ich bin da schon beim Kicker, der auch sagt, dass es eine absolut durchschnittliche Stürmerleistung war, letztlich von Burkhardt, bei dem ich mich an eine gute Kopfballchance erinnere. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht anfangen, eine Abseitsstellung hier mit in die Bewertung aufzustellen. Als ob wir ihn jetzt noch dafür loben, dass er mit 40 Zentimeter Abseits ein Tor geschossen hat. Da kann man, das ist dann so wie, er war stets bemüht, nicht ins Abseits zu laufen. Also so fangen wir gar nicht erst an, bitte. Aber es ist nur meine These. Wie gesagt, du kannst gerne widersprechen, unsere Hörer natürlich auch. Ich hatte das Gefühl, der Kommentator hat, wie wir auch, die Statistiken von Burkhardt gesehen, die wirklich ansprechend sind mittlerweile. 7 Tore und auch ein paar Vorlagen dabei. Und hat sich gedacht, auf den achte ich jetzt mal besonders. Und hat er sich entschieden, ja, den kulte ich jetzt mal ab, weil mir sonst nicht so viel einfällt zu dem Spiel, das ja auch nicht ganz so viele Höhepunkte hergab, muss man ehrlich sagen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Zu dem Spiel, das ja auch nicht ganz so viele Höhepunkte hergab, muss man ehrlich sagen.
Ja, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, deswegen kann ich da jetzt keine qualifizierte Meinung dazu oder meine Meinung dazu sagen, aber sowieso funktioniert halt kommentieren. Also du musst eigentlich nur labern können. Du musst manchmal wirklich gar keine Ahnung darüber haben, was du da eigentlich gerade machst. Also nicht, dass der Kommentator das in dem Fall hatte, aber gerade am Beispiel Frank Buschmann siehst du, dass du auch das große Promi-Murmeln auf RTL parallel zu Sky-Konferenzen kommentieren kannst und bei beidem so tun kannst, als geht es da gerade ums Champions-League-Finale.
Ja. Also ich bin da auch überhaupt kein Fan von. Ich habe da auch mal einen ganz intelligenten Satz von irgendjemandem zugehört, dem ich jetzt nicht unbedingt zustimmen würde, aber den ich zumindest nachdenkenswert fand. Also dass es schon auch eine Leistung ist, sowas wie das Promi-Murmeln so emotional rüberzubringen zur besten Sendezeit, was eigentlich jetzt mal auf den ersten Blick ein langweiliges Kinderspiel ist, im Vergleich zu Sport, Fußball, wo ja auch noch Emotionen, langjährige Vereinsbindungen so eine Rolle spielen. Aber ja, ich bin auch kein Fan von ihm. Und es ist ja auch nachweisbar, jetzt nicht nur bei ihm, aber bei dem einen oder anderen, dass da jetzt nicht nur Experten am Mikrofon sitzen und man auch das Gefühl hat, ja, also du hast bestimmt Ahnung von Fußball, aber Hoffenheim-Spieler hast du noch nicht so häufig gesehen. Das denke ich mir tatsächlich häufiger mal.
Ja, vielleicht kommen Kommentatoren ja auch dann irgendwann in ein gewisses Alter, wo sie vielleicht schon seit 20 Jahren live zu hören sind. Die Nervosität geht weg und wie es vielleicht in jedem Beruf so ein bisschen ist, bereitet man sich dann vielleicht am Tag nicht so intensiv vor wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren und geht dann mal vielleicht mit einem nicht mal selbst vorbereiteten Schmierzettel ins Spiel, wo drauf steht, was das Lieblingsrestaurant von Johnny Burkhardt ist und welche Schuhgröße er hat. Kann bestimmt auch mal vorkommen.
Ja, und es ist tatsächlich aber auch so, dass du ja, das wissen wir auch gerade von unseren Kollegen Luis und Jakob oder natürlich von Rebecca vom TSG-Radio, dass du schon einen ordentlichen Satz an Materialien vorgelegt bekommst, Statistiken, Informationen und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Frank Buschmann oder so wirklich hinsetzen muss und da noch lang und breit recherchieren. Das ist absolut nicht nötig, aber ich glaube, du hast recht und es könnte auch gut sein, dass dann irgendwann einige Kommentatoren so in diese Phase kommen, wie manche 56-jährigen Lehrer irgendwann, dass sie denken, ach, ich komm mal rein und das wird schon.
Ja, genau. Gut, aber gehen wir doch wieder zurück aufs Spiel. Ich glaube, wir waren gerade an der Phase angelangt, wo man eigentlich nur darauf gewartet hat, bis endlich das 1-0 für die TSG fällt und bis dann Mainz 05 eigentlich auch keine Gegenwehr dagegen findet.
Ja.
Gegen diese Niederlage und dann einfach nach Hause fährt mit 0 Punkten. Da hat eigentlich jeder drauf gewartet. Und auf einmal in der 79. Minute packt Mainz 05 dann wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination aus. Also gibt's wirklich gar nichts, auch noch mit einem guten Abschluss von Lee. Aber das Bittere natürlich ist, dass diese Kombination ja natürlich nur deshalb gelungen ist, weil wir so dermaßen offen hinten waren, weil wir nämlich einfach einen brutalen Fehlpass gespielt haben in Person von David Raum.
Ja, ich wollte dich gerade tatsächlich nach deiner Meinung dazu noch fragen. Man muss, also erstmal vielleicht andersrum, Respekt an die Mainzer, zu einem so späten Zeitpunkt im Spiel noch so ja, mutig drauf zu gehen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, bei einer Mannschaft mit der Kragenweite von Mainz, aber natürlich trotzdem ein katastrophaler Fehlpass von Raum, meiner Meinung nach, der da Mainz sehr, sehr viel Räume geboten hat, trotzdem auch toller Kontakt von Onisivu und was für ein krasser Abschluss da auch von Lee, der da wirklich mit allem Mut draufzimmert, der hätte auch mal gut mal 2-3 Meter drüber fliegen können, wenn er ihm ein bisschen drüber rutscht. Aber ja. Fast aus dem Lehrbuch der Angriff. Also natürlich aus dem Fehler geboren, leider.
Ja, auch wenn es natürlich jetzt nicht der Mega-Konter war, weil sie ja schon relativ in unserer Hälfte begonnen haben, weil der Fehlpass ja bei uns war. Aber ich würde schon sagen, dass es dann so eine Art Konter war. Und das, ich habe mal wirklich Standbild gedrückt, in der Situation, als Raum dann den Pass spielt, wo er versucht, zu Baumgartner zu spielen, ich weiß nicht, wollen sie vielleicht einen Doppelpass spielen, haben sie ja auch schon in der Vergangenheit sehr, sehr oft sehr gut gemacht. Mit Vogt da auf links, mit Raum, mit Baumgartner oder wer auch immer da noch kommt, sich sehr, sehr gut auf engen Raum befreit. Aber in der Sekunde, wo Raum den Fehlpass spielt, wenn du da Standbild drückst, da ist das Gegentor eigentlich vorprogrammiert. Weil Howie Nordfeit, der ja vorher in der 60. eingewechselt wurde für Poschi, der steht so weit rechts vorne, fast wie ein Rechtsverteidiger, dass der in dieser Situation, und natürlich, er hat dann natürlich auch nicht mehr das Tempo, um wieder zurückzukommen, aber er ist außen vor bei diesem Tor und Grilic steht da relativ alleine in der Mitte, auch Vogt kommt nicht mehr hinterher. Das heißt, am Ende, auch wenn es super gespielt war, haben die drei Spieler, Lee, Onisivo und der Spieler, der durchs Mittelfeld läuft, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war. War es vielleicht Barrero oder Bözius, ich weiß nicht, oder Stach, ich weiß es nicht mehr. Aber der dritte Spieler auf jeden Fall, die hatten dann doch verhältnismäßig einfaches Spiel, weil der einzige Spieler, der von uns noch da war, war Grilic. Und Olli Baumann kannst du bei dem Tor auch komplett rausnehmen, weil den nimmt damit so viel Risiko, Lee, dass am Sonntag beim Super Bowl wären sie froh, wenn so ein Schuss kommen würde, dann wäre das nämlich ein 50-Yard-Field-Goal.
Ja, also da war ich wirklich erstaunt, wie stark Lee da auf Kreis gedrückt hat, sage ich mal.
Ja, ohne dass der Ball drüber fliegt. Also, das war ja wirklich schon schön. Und ja, da war ich dann schon so ein bisschen gebrochen. Muss ich ehrlich sagen, weil ab dem Zeitpunkt war einem dann schon sehr, sehr klar, auch wenn wir natürlich eine der besten Mannschaften sind in der Schlussviertelstunde, was Zurückkommen angeht. Und wir auch schon einige Spiele gedreht haben. Aber in der Sekunde war eigentlich fast jedem klar, mit dem Spielverlauf vorher, dass wir das nicht mehr mit 3 Punkten verlassen werden, dieses Spiel. Genau. Ja, und dann nimmt eigentlich so 4 Minuten später die Geschichte so ein bisschen seinen Lauf. Und du kannst ja mal ein bisschen deine Meinung zu dem Geiger-Handspiel sagen. Ich meine, es wurde ja erst nachträglich durch den VAR gegeben, dieser Elfmeter.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist relativ schleierhaft, was Dennis Geiger in dieser Situation eigentlich tut. Also erstmal, so schwer es fällt, natürlich ein eindeutiger Elfmeter, der aber umso bitterer ist dadurch, dass irgendwie gar keine wirkliche Gefahr im Verzug war in der Situation. Auch die Proteste sich in Grenzen gehalten haben und ich aber auch zuletzt nicht genau verstehe, was Dennis Geiger da tut. Ist das irgendwie ein komischer Reflex? Versucht er da noch irgendwas? Ich habe es mir mehrfach angesehen, aber ich verstehe es nicht genau. Und das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich.
Ich glaube, er versucht den Mainzer Spieler, dem er zutraut, dass er den Ball verlängert mit dem Kopf, und er kommt ja dann am Ende nicht mehr dran, versucht er mit den Armen so ein bisschen nach vorne zu schieben, ein bisschen zu stoßen. Und dadurch, dass der Mainzer Spieler eben nicht mehr mit dem Kopf den Ball touchiert, landet er eben einfach auf seinen Händen oder auf seinen Arm. Ich glaube, das ist das, was passiert ist.
Ja, kann gut sein. Und dann muss man natürlich auch nochmal erwähnen, ganz starke Elfmeter von Niakate da. Die Mainzer ja auch generell seit 33 Elfmetern in Folge erfolgreich quasi. Sie haben 33 Mal in Folge nicht verschossen. Und was ich in dem Zusammenhang auch spannend fand, ich habe mich da mal gefragt, von wann hatten wir eigentlich den letzten Elfmeter?
Wir hatten in dieser Saison noch keinen.
Eben, also da frage ich mich, klar, ich weiß schon, wie Statistik funktioniert, ganz grob. Aber guck mal bitte in den Kalender. Wir haben den 21. Spieltag und hatten noch keine Elfmeter für uns. Also da könnte man jetzt ganz naiv auch sagen, das ist ja fast schon unfair. Aber
wie kann denn sowas passieren? Das muss doch allein durch unseren komischen VAR muss doch irgendwas immer passieren. Also da sind so viele Hände im Strafraum mit der komisch ausgelegten Handregel. Also es ist ja, das geht ja fast schon mit dem Teufel zu, dass wir da in 21 Spielen noch keinen Elfmeter bekommen haben. Und das habe ich mir in dem Moment dann auch gedacht. Und das ist bestimmt auch mit der Grund, warum Kramaric erst so wenig Saisontore hat. Weil normalerweise zum jetzigen Stand hat er bestimmt meistens auch schon 3-4 Elfmeter reingemacht.
Ja, zumindest in einer guten Saison, sag ich mal. Mhm. Aber ja, ist jetzt nur noch so eine Seitenbemerkung, die mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist. Aber da kann man dann nicht mehr viel tun. Eindeutig unhaltbarer Elfmeter hier von Nia KT und dann sind wir natürlich auch gebrochen letztlich, auch wenn dann nochmal Brun Larsen und auch Fisnik Aslani reinkommen. Ganz bittere Wende am Ende nach einem Spiel, das eigentlich auf jeden Fall einen Punkt verdient hätte. Und das erklärt vielleicht auch, wer sich das mal angeguckt hat, warum die Expected Goals so gut sind von Mainz. Naja, zwei riesige Chancen, Elfmeter und Lee. Und das erklärt eben diese Wert von 1,8. Aber sagen wir mal so, in diesem Spiel war doch einiges an Potenzial, das man nicht nutzen konnte. Und das erklärt dann auch wieder. Damit sind wir eigentlich beim Anfang wieder und können es vielleicht so ein bisschen abrunden bei der Aussage von Bo Svensson, dass das spielerisch kein verdienter Sieg zumindest vom FSV Mainz 05 war.
Ja, wird ihm am Ende vom Tag aber auch wahrscheinlich herzlich egal sein.
Absolut. Ja. Wär's mir auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit, um jetzt so ein bisschen den kleinen Schritt hinzubekommen, hin zum nächsten Bundesligaspiel am Sonntag um 17.30 Uhr. Wir haben seit geraumer Zeit wirklich endlich mal wieder ein Sonntagsspiel. Endlich sage ich jetzt nur, weil dadurch kann man dann mal vielleicht den Samstag andere Spiele, die Konferenz gucken und kann dann trotzdem die TSG Hoffenheim dann sonntags entspannt schauen. Aber eigentlich ist es mir relativ egal, wann wir spielen, mir ist es nur aufgefallen. Sonntags haben wir ewig nicht mehr gespielt und jetzt haben wir eben Sonntag 17:30 das Spiel gegen Bielefeld daheim und beenden somit dann den 22. Spieltag. Das ist unser zweites Spiel im Februar und damit geht unser wilder Februar weiter. Und ich habe gesagt, im Februar verlange ich 7 Punkte mindestens, wenn wir eine Chance haben wollen auf Europa. Und bis jetzt stehen wir noch mit 0 da. Wird sich das ändern gegen Bielefeld?
Also wir werden auf jeden Fall nicht mit 0 Punkten nach Hause gehen, hätte ich fast gesagt. Aber es ist ja ein Heimspiel. Also wir werden mit Sicherheit punkten, da würde ich mich schon festlegen. Was jetzt einen Sieg angeht, da muss ich aus meiner Sicht zumindest die Euphorie fast schon so ein bisschen bremsen. Bielefeld ist leider ganz gut drin mittlerweile in dieser Saison. Hat zuletzt nicht schlecht ausgesehen, hat auch ja desillusionierten Gladbachern, kann man sagen, einen Punkt abgenommen. Aber das ist jetzt gar nicht unbedingt das Einzige. Sie haben auch 2:0 Frankfurt geschlagen in Frankfurt. Immerhin ein Pünktchen gegen Fürth. Also jetzt nichts Krasses, aber wenn man mal überlegt, wo Bielefeld eigentlich steht, was Kader, was Marktwert oder so angeht, auf Platz 15 mit ordentlich Abstand sogar zum Abstiegsplatz 17, 4 Punkte Vorsprung vor dem VfB, ist das eigentlich eine wirklich erfolgreiche Saison unter Trainer Frank Kramer, der übrigens, Jonas, zum letzten Mal mit dabei war, als die TSG sich in einer ähnlichen Krise befunden hat. Denn sollte die TSG verlieren, Gott bewahre, dann hätten wir 4 Bundesliga-Niederlagen in Folge und das gab es 10 Jahre nicht mehr. Zuletzt 2012 war das der Fall und da war auch Frank Kramer als Interimstrainer beteiligt, auch Markus Babbel und auch Marco Kurz. Das waren noch ganz, ganz andere Zeiten, sowohl von finanzieller Hinsicht her, als auch was sowas angeht wie Ruhe und Ordnung. Eine ganz chaotische Hoffenheimer Zeit. Damals konnte man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass wir jetzt, 10 Jahre später, das Team sind, das in den letzten 10 Jahren personell gesehen am besten gewirtschaftet hat in der ganzen Bundesliga.
Genau, da wollte ich nachher eigentlich sogar nochmal einen ganz kleinen Extra-Block machen und das würdigen, weil ja jetzt so ein bisschen die 10-Jahres-Bilanz rauskam. Das würde ich sagen, genau. Das verschieben wir auch dann ans Ende. Das schieben wir ans Ende des Podcasts. Und jetzt erstmal noch zu Arminia Bielefeld. Du hast ja gerade schon so ein bisschen die Statistik angeschnitten von den letzten Spielen. Mhm. Aber wenn du die Statistik mal ein bisschen weiter gehst, und natürlich sind da extrem viele Unentschieden auch dabei gewesen, gegen Freiburg, gegen Greuther Fürth, gegen Gladbach jetzt zuletzt. Aber Bielefeld ist in der Bundesliga seit 6 Spielen ungeschlagen. Das ist eigentlich gar nicht möglich für Arminia Bielefeld.
Da waren ich Spiele, sag ja.
Ja, also die sind fantastisch in Form. Und bei dem letzten Spiel gegen Arminia Bielefeld, als wir uns das letzte Mal vorbereitet haben auf den Gegner, da war ja eigentlich noch so die Grundstimmung, Kramer ist ein guter Trainer, der es auch schafft, Ruhe in Bielefeld reinzubekommen, aber er schafft es einfach nicht, Tore zu schießen mit seiner Mannschaft. Sondern es ist eher so, dass Bielefeld meistens 0-0 oder vielleicht mal 1-1 spielt, maximal. Aber auch das ist in den letzten Spielen nicht mehr so. Sie haben zum Beispiel 2-0 gewonnen gegen Bochum, 2 Tore geschossen. 2-0 gewonnen gegen Leipzig, 2 Tore geschossen. 2-2 gegen Freiburg, 2-2 gegen Greuther Fürth, also wieder 2 Tore geschossen. Dann 2-0 gegen Frankfurt, wieder 2 Tore geschossen. Und jetzt 1 Tor gegen Gladbach. Das heißt, diese Bielefelder Mannschaft, die sich erstmal darauf besinnt, kein Gegentor zu bekommen und es dann oftmals versäumt, selbst Tore zu schießen, die gibt es in der aktuellen Bundesliga-Phase nicht mehr. Sie schießen Tore und es regelmäßig, momentan im Schnitt 2 pro Spiel. Und das ist eine Qualität, die hat Bielefeld einfach ganz, ganz neu.
Ja, die Frage ist eben, ob sie bleibt. Jetzt muss man nämlich auch nochmal sagen, die Form ist für Bielefelder Verhältnisse gut, aber im Vergleich zur Bundesliga natürlich schlecht. Sonst wären sie natürlich nicht 15. Ne? Weil diese sechs Spiele ohne Niederlage sind trotzdem kein guter Punkteschnitt letztlich. Ne? Solide, wie gesagt, um nicht abzusteigen, aber auch nicht viel mehr. Und du hast absolut recht, Jonas, trotzdem gucken wir nochmal auf die Realität. 21 Spiele, 21 Tore. Es gibt keinen Goalgetter. Und die beiden Stammstürmer sozusagen, die meisten spielen, Klos und Serra, haben 3 beziehungsweise 2-mal getroffen. Und die spannende Frage ist jetzt wirklich, haben Kramer und Bielefeld sowas wie eine Torgefährlichkeit entwickelt oder ist das jetzt mal nur so ein kurzes Feuerchen, das bald wieder verglimmt? Weil rein faktisch gesehen ist die Qualität offensiv doch einigermaßen beschränkt. Aber ja, aus Bielefelder Sicht muss man sagen, ein Aufwärtstrend ist erkennbar, eine gewisse Stabilität ist erkennbar und man kann sich zumindest Stand heute, Stand 10. Februar, zumindest gut vorstellen, dass ein Team wie der VfB eher runter muss oder Relegation spielt und Bielefeld halt nicht. Mhm.
Ja, aber weil du das gerade schon angesprochen hast und du das ja irgendwie so die letzten Wochen so ein bisschen etabliert hast, so ein bisschen die Players to Watch anzuschauen bei Bielefeld. Ja. Und das kann ich dieses Mal übernehmen. Wer ist denn bei Bielefeld momentan gerade so die Schlüsselposition, die Schlüsselspieler, wer ist gerade gut in Form? Und das ist zum einen, auf jeden Fall, wenn ich hinten anfange, Ortega, der ja auch letztes Jahr schon ein fantastischer Bundesliga-Torwart war und auch dieses Jahr wie auch wieder einfach eine gute Saison spielt, ist einfach ein guter Rückhalt, der Kapitän da hinten drin. Dann würde ich auf jeden Fall rausheben Nielsen, einer der Innenverteidiger, der eigentlich immer spielt. Und offensiv würde ich gar nicht sagen, dass jetzt Janni Serra sich jetzt in den Vordergrund gespielt hat. Der hat jetzt die letzten Spiele immer gespielt statt Klos. Aber
er trifft halt nicht.
Ja, er hat jetzt 2 Saisontore, 1 Vorlage. Den würde ich jetzt aber auf keinen Fall als gefährlichen Spieler rausheben wollen. Die Schlüsselspieler offensiv sind eigentlich Okugawa, der auf der 10 spielt, ja, und ja. Wimmer, der auf dem Flügel spielt. Das sind eigentlich die zwei Hauptspieler, die in den letzten Wochen richtig, richtig Kreativität und Schwung vorne reingebracht haben.
Das stimmt, absolut. Also Okugawa auch als regelmäßiger Goalgetter zum Beispiel, wie du angesprochen hast, gegen Bochum, gegen Fürth, auch immer lange mit dabei. Und ne, kommt auch natürlich immer drauf an, wen man so anguckt. Aber wie gesagt, man kann sagen, über die Flügel oder übers Zentrum passiert dann doch mal das ein oder andere, gerade Wimmer oder Okugawa. Aber ne, die Mittelstürmer kommen nicht so richtig zum Zug, zum Tragen und letztlich ist es natürlich trotzdem schwierig für so eine personelle Offensive und Es liegt natürlich an einer guten Defensive, dass 21 Tore nach 21 Spielen eben gut sind für Platz 15.
Mhm. Genau, und jetzt beschäftigen wir uns einfach mal noch mit unserer Mannschaft, weil bei unserer Mannschaft hat sich ja auch einiges ergeben. Wir haben schon gesehen, ich glaube, für Grilic ist jetzt wieder die Zeit gekommen. Er könnte jetzt auf jeden Fall wieder von Anfang an spielen. Da wird es extrem interessant sein. Und ein großes Problem, der natürlich eine Lücke reißt und ein Spieler, wo es einen Spieler jetzt braucht, der auf jeden Fall ihn ersetzt, ist Kramaric. Er wurde positiv getestet.
Ja, auch das ist ja mittlerweile alles möglich. Kramaric hat jetzt zum zweiten Mal eine Corona-Infektion, leider auch wieder mit leichten Symptomen. Man weiß ja mittlerweile auch gerade aus eigener Erfahrung, dass das jetzt nicht so besorgniserregend ist, weil ja wir auch wissen, dass alle geimpft sind. Allerdings muss Kramaric ja auch wieder auf ein körperliches Top-Niveau kommen, ne? Und auch das könnte im schlimmsten Fall wieder ein paar Wochen dauern, wenn man Pech hat, ne? Er muss ja nicht einfach nur fit sein, um ein bisschen zu arbeiten in einem Büro, ne? Wie normale Leute, sondern er muss top fit werden, und da drücken wir ihm natürlich alle Daumen. Das reißt schon eine Lücke, auch wenn Kramer, wie gesagt, schon besser in Form war. Und auch sonst ändert sich zum Glück personell, also jetzt die positive Seite, das ein oder andere. Sko hat meines Wissens nach weiterhin Trainingsrückstand. Ansonsten sind aber Kadarzabek, Grilic und Marco John zurück im Training. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil Jonas, meine These, ich habe es auch so beobachtet, Ilas wird, wenn es denn möglich ist, nicht wieder rechts spielen. Das hat erneut relativ mäßig funktioniert, und da wird man schon gucken, ob man nicht jetzt irgendwie doch Pavel oder Akpo wieder reinschmeißen kann. Zumal man ja auch Bebou vielleicht lieber vorne sehen will.
Ja, damit sprichst du was Richtiges an. Bebou wird, wie gesagt, aus zwei Gründen nicht da hinten rechts spielen. Erstens mal, weil es defensiv einfach nicht so stabil ist, und zweitens mal, weil es offensiv einfach, weil wir ihn offensiv brauchen, so knallhart kann man es sagen. Es ist einfach nicht seine Position da auf der Seite, und es ist ja auch vollkommen klar, Bebou ist wirklich die absolute Notlösung. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht davon reden würde, dass Akpo eine Notlösung ist. Akpo ist einfach nur unser Ersatz auf der rechten Außenverteidigerposition für Kadarzabek, aber Bebou ist dann einfach improvisiert. Und es ist natürlich immer ratsam, wenn in der Startelf keine Leute stehen auf Positionen, die man improvisieren muss. Und deswegen gehe ich wirklich sehr stark davon aus, dass, wenn es irgend möglich ist, dass Kadarzabek wieder seinen alten Platz zurückbekommt.
Und dann vielleicht in der 60. oder 70. Akpo kommt, um eben Pavel nicht die ganzen 90 Minuten spielen lassen zu müssen. Da wissen wir natürlich nicht genau, wie fit die beiden sind, aber sie sind seit Mittwoch wieder im Training, und wir spielen ja erst am Sonntag wieder. Also möglich wäre es, wenn man denn sozusagen die Eier hat. Aber ich würde es schon gerne tun, weil was sind die Alternativen? Die Alternativen sind wieder Bebou, da spricht einiges dagegen, hast du gerade angesprochen, einen extrem unerfahrenen Justin Che, Poschi, von der Idee hat sich aber Hoeneß offenbar verabschiedet, auch wenn ich es mir gegen Bielefeld eigentlich nicht vorstellen könnte, weil man da ja von einem rechten Außenverteidiger schon Offensivläufe erwartet. Und auch mit solchen Ideen wie Rudi scheint sich Hoeneß berechtigterweise ja nicht angefreundet zu haben. Also das ist auf jeden Fall so eine Position, die man beobachten sollte. Was macht Hoeneß auf der rechten Joker-Position?
Ja, und welche drei Spieler werden dann offensiv zum Einsatz kommen? Man will es ja eigentlich gar nicht glauben, aber obwohl Kramaric ausfällt, hat Hoeneß immer noch die Qual der Wahl. Er kann wählen aus Baumgartner, Bebou, Rütter, Brun Larsen, Dabur. Also auch offensiv weiß man nicht genau, was er machen wird. Ich gehe davon aus, dass Bebou spielen wird auf jeden Fall, dass Baumgartner spielen wird auf der 10, weil er dann denkt, okay, dann brauchen wir, wenn Kramaric nicht da ist, wenigstens irgendwie was Spielmachermäßiges. Und dann wird sich's eigentlich nur noch vorne entscheiden zwischen Rütter und Dabur. Und da hat für mich gegen Bielefeld Rütter die Nase vorne. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ich fand beide relativ mäßig, abgesehen von ihrem Aluminiumtreffer, muss ich sagen. Also mir ist da keiner besonders herausgestochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Das sagen wir ja auch häufiger mal, dass Rutter tendenziell vielleicht der bessere Joker ist, aber auch da hätte man ja noch andere Kandidaten parat. Also ich wäre mir zumindest mal sicher, da würde ich mich festlegen, dass Baumi spielt, auch weil er zuletzt nicht spielte. Das spielt auch eine Rolle. So ein Baumi zweimal zu benchen ist schwierig, ist zumindest meine These. Und Bebou wird vorne agieren. Die dritte Position ist etwas vakant. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel JBL keine Rolle spielt bei der Startelf, sondern eben Rütter oder Dabur.
Ja, und abschließend ist eigentlich nur noch eine Frage. Werden wir in der Dreierkette jetzt schon doch so früh diese wirklich krasse Dreierkette sehen aus Vogt, Grilic und Hübner, wo wir ja auch schon vor Wochen drüber gesprochen haben, dass es einfach emotional irgendwie schon krass wäre. Also Vogt, Hübner und Grilic, ich weiß nicht warum, aber weil das halt alles so Spieler sind, die schon lange im Verein sind, sehr erfahren. Werden wir diese Dreierkette sehen am Wochenende?
Ich sage ja. Posch spielt weiterhin eine mäßige Saison, keine schlechte. Wurde ja auch
verletzt ausgewechselt,
darf man nicht vergessen. Richtig, und das wäre mein zweites Argument, er hat auch zwei Tage nicht mittrainieren können, ist auch erst seit Mittwoch wieder im Training, was natürlich die Chancen für einen Startelf-Einsatz im Vergleich zu Grillo schmälert. Jonas, abschließend meine Frage an dich, oder kannst du dir vorstellen, dass ein Grillo vielleicht sogar wieder auf die 6 rutscht, denn auch wenn er wechseln wird, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass Grillo nochmal auf der Bank sitzt.
Wird er nicht. Eigentlich ist nur die Frage, ich könnte mir tatsächlich gegen Bielefeld auch vorstellen, dass Hoeneß auf einmal so vor seinem inneren Auge sieht, dass Grilic für dieses Spiel auf der 6 der Richtige ist oder auf der 8.
Ja, oder? Genau, ja.
Weil er vielleicht denkt, okay, Bielefeld wird hinten vielleicht nicht so viel Gefahr für uns bereitstellen, dass Grilic vielleicht eine Etage weiter vorne gefährlicher ist mit seinen gefährlichen Pässen. Aber da wird natürlich die Frage sein, wie fit ist Posch, wie fit ist Richards, wie sehr vertraut er ihn? Weil ansonsten müsstest du es natürlich so machen, dann wäre Grilic der Innere, weil, sagen wir mal ehrlich, Grilic kann in der Dreierkette wirklich nur den Inneren, auch wenn ich das jahrelang auch über Vogt behauptet habe. Und da hat Hoeneß mir ja das Gegenteil bewiesen, aber bei Grilic gehe ich davon aus, wenn Grilic Innenverteidiger ist, ist er der Mittlere. Hübner ist eigentlich schon seit Jahren, seit jeher der Linke. Und Vogt müsste dann zum ersten Mal der Rechte werden. Sonst war er ja immer der Linke, als Hübner noch nicht dabei war. Und das wäre wirklich eine Kombination, die haben wir so noch nicht gesehen. Aber ich traue den drei das schon trotzdem zu, dass das wirklich sehr, sehr gut aussehen könnte. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde mich auch wohlfühlen mit diesen drei in der Innenverteidigung.
Ja. Also haben wir sozusagen sogar zwei Positionen, auf die es spannend ist zu gucken, wer ist der dritte Innenverteidiger und wer spielt als rechter Joker. Das sind so, denke ich, die zentralen Fragen. Vor der Partie gegen Bielefeld am Sonntag.
Genau, und jetzt abschließend, wie versprochen, einfach nur noch der kurze Hinweis. Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, die 10-Jahres-Bilanz der Bundesligisten hat der Kicker veröffentlicht in einem Artikel und wir sind tatsächlich der wirtschaftlich erfolgreichste Verein der letzten 10 Jahre, was die Bundesliga angeht und international in den Top-Ligen sogar Platz 9. Nämlich die Zahlen sehen wie folgt aus. Wir haben in den letzten 10 Jahren 227 Millionen Euro ausgegeben für Spieler, aber natürlich auch 335 Millionen Euro eingenommen. Das heißt, wir haben einen Transferplus von 108 Millionen Euro in den letzten 10 Jahren. Und da kommt wirklich kein Verein hinterher. Also ich sehe gerade hier Platz 2 zum Beispiel der letzten 10 Jahre ist Borussia Dortmund, die nur einen Transferplus von 86 Millionen erwirtschaften konnten. Aber natürlich in einem deutlich höheren Bereich. Also die haben 806 Millionen Euro ausgegeben und 892 Millionen eingenommen. Genau. Also das nur, das spricht einfach dafür und wie gut bei uns gearbeitet wird, was wir eigentlich auch schon wissen, aber das jetzt nochmal wirklich als Statistik vor sich zu haben, ist einfach auch nochmal eine Medaille für Alex Rosen und sein Team.
Ja, genau, und wie gesagt, wenn man sich anguckt, wo wir vor 10 Jahren standen und auch noch in dieser Zeit 8, 9 Jahre her, wo Markus Gisdol dann kam, wo wir ganz kurz vor dem Abstieg waren, mit dieser Abseits- oder Nicht-Frage letztlich gegen Dortmund bis zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen, mit extrem vielen glücklichen Transferentscheidungen, die auch Geld in die Kasse spülen, die aber auch Top-Spieler hervorgebracht haben, die zum Teil jetzt auch wirklich lange, lange geblieben sind, von Kramer bis Pavel, Kevin Vogt und so weiter, wir wissen es alle, ist das schon eine tolle Geschichte abschließend. Und wir hoffen natürlich, dass diese Entwicklung, diese positive, jetzt auch wieder in der Bundesliga einsetzt gegen Arminia Bielefeld. Und wir danken euch fürs Einschalten.
Genau, viel Spaß am Sonntag beim Schauen. Und ich bin mir wirklich sicher, nochmal positive abschließende Worte. Am Sonntag gibt's den Dreier und dann haben wir diese Negativserie auch wieder in den Griff bekommen. Also viel Spaß beim Schauen, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.